Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Im ersten Teil unserer Sendung hören Sie eine interessante Lebensgeschichte. Oft können Sie in unseren Sendungen das Thema der Vertreibung der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien nach 1945 hören. Heute bringen wir aber eine ähnliche, doch aber eine andere Geschichte. In den letzten Kriegsmonaten kamen in die böhmischen Länder tausende Deutsche aus Schlesien, die vor der Roten Armee flüchteten. Unter ihnen auch die Familie von Manfred Glöckner, der aus Breslau, heute Wroclaw, stammte.
První část dnešního vydání Sousedů bude patřit zajímavému životnímu příběhu. Často se v našem magazínu věnujeme nucenému vysídlování československých, respektive českých a moravských Němců z Československa po roce 1945. V posledních válečných měsících do českých zemí přišly desítky tisíc slezských Němců, kteří sem prchali před Rudou armádou. Byla mezi nimi i rodina Manfreda Glöcknera, která pocházela z oblasti dnešní polské Wroclawy, tehdy německého Breslau.
Das ist also ein Gebiet im ehemaligen Schlesien, aber das war rein deutsch. Das heutige Polen, also östlich der sogenannten Oder-Neiße-Friedensgrenze. Unmittelbar östlich. Ich weiß noch, in Richtung Riesengebirge lag das, dieses Gebiet. Ich kenne die zwei Städtenamen, wo unser Dorf lag, zwischen diesen beiden Städten. Jordansmühl und Reichenbach. Man müsste mal sehen, wie diese Orte heute heißen. Es war dort sehr schön für mich. Ich verlebte dort eine ganz normale Kindheit.
Erinnert sich Manfred Glöckner. Wie er sagt, seine Eltern waren keine Nazi-Anhänger, aber auch sie haben an die Propaganda geglaubt.
Meine Mutter war von dem Ganzen auch überzeugt, von der Propaganda, von Hitlers Propaganda, dass die Polen böse und schlecht sind und auch im Sender Gleiwitz dort Deutsche getötet haben. Es verhielt sich aber anders, es war ja alles von Hitler fingiert. Aber meine Mutter hat das geglaubt. Mein Vater habe ich nur, ob ein- oder zweimal oder wenige Male im Krieg gesehen. Wie er in Matrosenuniform in einem Dorf war, er war gut zu mir. Er musste in die Nazi-Partei eintreten, das weiß ich. Er war in der NSDAP. Aber wir sind nicht NSDAP mäßig erzogen worden, das weiß ich, weil ich Angst hatte vor den Hitlerjungen, die da durch unser Dorf marschierten, in meinem Alter waren.
Im Jahre 1944 rief Adolf Hitler die Stadt Breslau zu einer Festung aus, die in keinem Fall in die Hände der Roten Armee fallen darf. Die Zivilbevölkerung wurde evakuiert, vor allem in das Protektorat Böhmen und Mähren. Auch Manfred Glöckner, der damals die zweite Schulklasse besuchte, kam mit seiner Familie dorthin.
Während des Krieges in das damalige Protektorat Böhmen und Mähren, wir waren dort in einem Lager untergebracht, hatten auch keinen Kontakt zu Tschechen irgendwie und wurden dann am 8. 9. Mai, das weiß ich noch, wie das genau kam, weiß ich nicht mehr, da befanden wir uns auf jeden Fall auf einem Bahnhof in Prag, wahrscheinlich Prag-Mitte, Prahaschet, genau weiß ich es nicht mehr, wo also gesagt wurde, deutsche Soldaten, hört auf mit Schießen, der Krieg ist verloren. Und das war also nochmal ein Gebiet, was damals für das kriegführende Deutschland, für seine Menschen sicherer war, als die Front, die durch Polen und Schlesien heranrückte und eben bald von russischen Streitkräften eben besetzt wurde. Also sehr kompliziert. Aber das ist ein angenehmes Ereignis. Sonst haben wir nur Bitteres erlebt, aber definitiv erlebten wir, also wie russische Panzersoldaten uns Schokolade von ihren Panzern runterschmissen und freundlich zu uns waren.
Wo wurdet ihr dann hingebracht?
mit dem Zug.
Das ist auch eine schlimme Geschichte. Wir wurden dann, wie genau sich das abspielte, weiß ich nicht, in einen Zug verladen, wobei sich Folgendes abspielte. Der Zug fuhr in Richtung Schlesien in der Nacht, nächtens, und dort kamen russische Soldaten und holten sich die Frauen oder Frauen aus dem Zug und vergewaltigten die, aus Rache gewissermaßen oder als Freiwild. Und am Tage wurden wir wieder in den Zug gesetzt und rückwärts gefahren. Also wieder zurück, nachts im Zug in Richtung Osten, also Schlesien. Schließlich sind wir dann in Schlesien, wo wir rausgeschmissen worden waren während des Krieges, sind wir dort in unserem Dorf wieder gelandet. Wir lebten dort in dem Dorfschulhaus und das war auch wunderbar. In diesem Dorfschullehrerhaus, dort waren Nazis untergebracht und die hatten dort viel Kartoffeln. Da hatten wir genug in so einem Schuppen. Die verfaulten, die stanken dann schon teilweise, weißt du, wenn du Kartoffeln irgendwie so in einem Raum hast. Dann entsinne ich mich noch, Puddingpulver in solchen Pappeimern mit Rosinen und so. Das schmeckte so gut und da haben wir gegessen.
Nach dem Krieg wurde die Grenze Deutschlands Richtung Westen bis an die Oder und Neiße verschoben. Schlesien mit Breslau wurde polnisch. Deutsche Bevölkerung musste bis auf Ausnahmen seine Heimat verlassen und nach Deutschland übersiedeln. Die Familie Glöckner kam in die sowjetische Besatzungszone nach Kamenz in Sachsen.
Vzpomíná Manfred Glöckner na rodné Slezsko, které tehdy bylo součástí Německa, na oblast mezi městy Jordansmühl, dnes Jordanov-Šlonsky, a Reichenbach, dnes Džerdžoňov. Prožil tu docela normální rané dětství. Všechno změnila válka. Jeho otec narukoval k námořnictvu a už se nevrátil. V roce 1944 vyhlásil Hitler město Breslau pevností, která nesmí padnout do rukou Rudé armády. Civilní obyvatelstvo ze Slezska bylo evakuováno především na území protektorátu, a to včetně rodiny Manfreda Glöcknera. Z protektorátu se na konci války do Slezska ještě nakrátko vrátili. Cesta domů vlakem byla tragicky poznamenána znásilňováním slezských žen vojáky Rudé armády. Po válce se východní hranice Německa posunula víc na západ, až k Odře a Nise. Slezsko se tak stalo územím Polska. Německé obyvatelstvo muselo až na výjimky opustit své domovy a odstěhovat se na německá území. Glöcknerovi se dostali do sovětské okupační zóny, do saského Kamenz.
Die Leute in Kamenz, zu denen wir, wie gesagt, das waren zu große Wohnungen, die Männer waren gefallen im Krieg. Dort wurden wir reingesetzt. Und allgemein in der Schule oder so habe ich kein böses Wort gehört. Die Leute, das musst du verstehen, das war eine Art Volksgemeinschaft oder so. Alle hatten Böses gelitten und durchmachen müssen. Und der Krieg war nun zu Ende. Ja, die aus Schlesien kamen oder umgesiedelt wurden, das waren ganz arme Schweine, aber die Kamenzer waren nie schlecht zu uns. Wir haben kein schlechtes Wort. Das war eine Katastrophe und man war sich, wenn man so will, über solche Dinge hinweg solidarisch verbunden.
Deutsche, die in die Westzone vertrieben wurden, gründeten viele Vertriebenenvereine. Im Osten Deutschlands, in der DDR, war das aber anders. Manfred Glöckner erzählt.
Das gab es nicht bei uns. Im damaligen, in der Ostzone und dann Ostdeutschland und DDR gab es keine Heimatvereine, die im Westen wie Pilze aus dem Boden schossen.
Dass jemand seine Heimat in der Tschechoslowakei, in Polen oder zum Beispiel in Rumänien hatte, darüber wurde in der DDR einfach nicht gesprochen.
Der offizielle Sprachgebrauch lautete Umsiedler. Wir haben uns immer als Flüchtlinge bezeichnet. Sowohl die Grundschule, ich entsinne mich noch, der Schüler in der Grundschule, als auch auf der Oberschule, habe ich das Wort Umsiedler, das war von offizieller Seite her befohlen worden, dass wir uns Umsiedler nannten. Ich habe mehrere Jahre, lange Jahre, auch auf der Oberschule, gesagt, dass wir vertrieben wurden. Und das ist ein Unterschied. zwischen umsiedeln, was gut geht im Guten, oder vertrieben, dass wir vertrieben wurden. Vielleicht bis ins 11. oder sogar 12. Schuljahr habe ich meinen Geschichtslehrern oder Gegenwartskundelehrern Probleme bereitet, weil ich behauptete, dass wir Vertriebene waren. Wir wurden vertrieben, wir wurden nicht umgesiedelt.
Erzählt Manfred Glöckner. Es soll gesagt werden, dass er eine Tschechin heiratete und zu Tschechien ein besonderes Verhältnis hat. Er kann auch Tschechisch. Seine Erinnerungen nahm Monika Glöcknerová auf, unsere neue Mitarbeiterin.
V Kamenci mohli vyhnanci ze Slezska zahojit své rány. Místní lidé se k ním prýchovali pěkně. Ovšem přece jen město leželo ve východní okupační zóně a tam se na rozdíl od západního Německa nemohli ani zakládat vyhnanecké spolky, ani příliš mluvit o tom, že někdo měl před válkou svůj domov na území Československa, Polska nebo jinde. Rozhodně se nepoužíval termín vyhnanci, ale zásadně vysídlenci, vzpomínal Manfred Glöckner, který, ještě dodejme, se později oženil s Češkou a k České republice má proto jistý vztah. Jeho vzpomínky zachytila naše nová spolupracovnice Monika Glöcknerová.
Sousedé. Zum Schluss der Sendung kommt wieder eine kulturelle Einladung. In der Dresdner Galerie der Alten Meister fing die Ausstellung Johannes Vermeer vom Innehalten an. Die besuchte unser Kollege Wolfram Nagel vom Partnersender MDR.
Na úplný závěr tu máme kulturní pozvánku. V Drážďanské galerii starých mistrů začala výstava obrazů Jana Vermeera. Jde o dosud největší výstavu tohoto holandského mistra. K vidění je 9 Vermeerových obrazů a 50 dalších holandských žánrových děl. Na výstavě se byl podívat náš kolega z Mitteldeutscher Rundfunk Wolfram Nagel.
Die junge Frau steht alleine im Zimmer, Gedanken versunken, blickt sie auf einen Brief. Ihre Bluse ist hochgeschlossen, das Haar aufgesteckt, ein Fensterflügel geöffnet, die Früchteschale auf einer bunten Bettdecke vor ihr, halb ausgeschüttet. Ein bürgerliches Mädchen ohne Geheimnis, bisher auf einem dunkel vergilbten Bild. Es stammt vom Maler Johannes Vermeer und heißt Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster und hing auch lange in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Oberkonservatorin Uta Neidhardt.
Ja, tatsächlich hat das Bild seine Gestalt jetzt völlig verändert.
Denn nach umfangreicher Restaurierung strahlt das gerade einmal 83 x 64 cm große Gemälde nun in hellerem Licht. Uta Neidhardt schwärmt besonders von dem freigelegten Liebesgott im Bildhintergrund. Entdeckt wurde der nackte Cupido bereits 1979 auf Röntgenaufnahmen.
Wir wissen jetzt, dass sie tatsächlich einen Liebesbrief liest und nicht einen Einkaufszettel oder irgendein Papier in der Hand hält.
Tatsächlich ist das brieflesende Mädchen am offenen Fenster nun wieder so zu sehen, wie es Jan Vermeers Atelier vor etwa 250 Jahren verlassen hat. Lange dachte man, Vermeer selbst habe den Amor im Hintergrund übermalt. Doch Farbanalysen zeigten, dass jemand anderes das Bild verändert haben muss. Offenbar passte der Liebesgott nach Vermeers Tod nicht mehr zum Zeitgeschmack. Sachsens Kurfürst August III. Erwarb das Gemälde 1742 in Paris. Er glaubte, seine Dresdner Sammlung um einen Rembrandt bereichert zu haben.
Ja, das hat damit zu tun, dass Vermeer für Privatsammler gearbeitet hat. Seine Bilder nicht im öffentlichen Raum zu sehen waren, wie etwa bei Rembrandt mit seinen Gildenbildern oder bei Rubens mit seinen Altarwerken und öffentlichen Aufträgen für die Herrscher Europas. Und deshalb ist er ziemlich bald nach seinem Tod in Vergessenheit geraten und erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man ihn wiederentdeckt.
Nur etwa 35 Gemälde des Delfter Meisters sind erhalten geblieben. Neben dem brieflesenden Mädchen werden nun in der Sembergalerie 9 weitere Bilder aus Museen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland gezeigt. Weitere 50 Gemälde aus dem Umfeld Jan Vermeers zeigen, wie sich die Künstler gegenseitig beeinflusst haben. Sparsame Texte geben zusätzliche Einblicke in das sogenannte goldene Zeitalter der holländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.